Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe einen Ex-Wiener zu Gast, den ihr schon gut kennt, Rahim Dagesadegan, Austrian Economist, ein Bitcoin-Reisender. Er ist in die Schweiz gezogen, um den ersten Schritt zu machen zum Sovereign Individual. Und wir reden auch über dieses Buch, wir reden über diesen Lifestyle, der für die Bitcoiner und Bitcoinerinnen natürlich interessant ist. Wir fragen uns ja, wo sind denn die guten Länder? El Salvador, Paraguay, Panama, wie ist es mit Europa, wie ist es vielleicht auch mit Amerika, wo stehen wir in der EU? Klammer auf, die Überraschung ist nicht groß, aber die Skepsis ist bei uns beiden groß, was die EU betrifft. Aber es gibt auch da Unterschiede zwischen Norden und Süden. Und dann natürlich die ganz große Frage, was macht da jetzt der Musk und was macht da jetzt der Trump in Amerika? In welche Richtung geht das? Es ist ja alles noch sehr jung. Und wir sprechen natürlich auch über Rahims Suche nach Anwendungsmöglichkeiten. Er nennt das Bitcoin fruchtbar machen. Das wird richtig spannend im zweiten Teil des Podcasts. Wird es auch ein bisschen technisch. Die Frage, wie kann man jetzt als Bitcoin eigentlich wirklich im Alltag nutzen, außer als ausgeben, als Währung, als Kreditsicherheit oder als Sparen. Welche Möglichkeiten gibt es da noch in Hinsicht eben auch dieses Lebens als souveränes Individuum? Dafür muss man allerdings zuerst mal Bitcoin haben und das holt man sich am besten bei Coinfinity. Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, um sich 21% von den Gebühren zu sparen in den ersten 6 Monaten. Und das ist auch ganz wichtig, der Rahim kommt sowohl auf die Swiss Bitcoin Konferenz Ende April als auch auf die BTC Prag im Juni in Prag. Swiss Bitcoin Konferenz ist in Kreuzlingen am Bodensee. Ich bin auch bei beiden Konferenzen dort, freue mich schon sehr, ihn dort zu sehen, euch dort zu sehen. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es natürlich auch die Tickets um jeweils 5% günstiger. Jetzt springen wir rein. Ich wünsche euch alles Gute und viel Freude bei dieser Folge mit Rahim Dagesadegan. Ich habe einen weitgereisten Gast im Studio, den Rahim Dagesadegan. Hallo Rahim, servus.
Hallo Nico, so weit war es nicht.
So weit war es nicht. Du kommst heute aus der Schweiz?
Nein, ich war jetzt ein paar Tage in Wien.
Aber du bist quasi, aus der Schweiz, das ist dein letzter Stopp. Du bist in die Schweiz gezogen. Unser letztes Interview war dein Abschied aus quasi Österreich in die noch neutralere Schweiz. Bereust du es schon oder ist alles cool?
Nein, es ist erstaunlich gut, angenehm. Vor allem die Familie fühlt sich sehr wohl. Ich bin sogar überrascht, wie schnell das die Kinder angenommen haben. Das ist sehr angenehm. Ich bin eher positiv überrascht.
Derzeit ist ja sozusagen Auswandern, Abhauen, Panik haben, geradezu en vogue auch in der Bitcoin-Szene. Du hast da den ersten Schritt schon getan, bist generell auch unterwegs in der internationalen, wie nennen wir das überhaupt? In der Internationalisierungsbewegung von Bitcoin, kann man das so sagen?
Ja, ist eigentlich eine gute Assoziation, nicht? Das für viele ist natürlich zuerst Bitcoin, dann kommt die Internationalisierung. Ich glaube, das hat also zwei Gründe. Ein Bitcoin ist nicht der mobilste Vermögenswert, den es gibt. Das heißt, man hat da schon mal eine gute Voraussetzung. Und das Zweite ist nicht, dass Bitcoiner eher kritisch auf den Hauptstrom, die Ordnungen, in denen sie leben, blicken und damit eher nach Alternativen suchen. Historisch war es aber genau umgekehrt eigentlich. Es kam zuerst die Internationalisierungsbewegung und dann Bitcoin und die hat auch ziemliche Wurzeln darin, nicht? Da weiß das erste Buch, das kryptografische Internetgeld vorhergesagt hat, war das Sovereign Individual. Mhm. Und das entsteht eigentlich hauptsächlich aus dieser Beobachtung, Kapital wird mobiler, Menschen werden mobiler, das bedeutet Wettbewerb der Jurisdiktionen, das könnte auch Wettbewerb des Geldes bedeuten, deswegen der Bezug zur österreichischen Schule und zu Hayeks Ideen. Und sehr praktisch hat das Buch motiviert durch eine Suche damals in Lateinamerika nach alternativen Standorten, die Freiheit bieten durch souveräne Sonderwirtschaftszonen, Sonderverwaltungszonen. Da gibt es also schon eine lange Vorgeschichte von Freiheitsfreunden, die irgendwie Plätze auf der Welt suchen. Das Sovereign Individual hat erkannt, dass es jetzt nicht so das eine perfekte Utopia irgendwo gibt, sondern dass es ein Prozess ist, wo man eigentlich ein Portfolio von Standorten hat. Das ist etwas, das auch in den 70ern eigentlich schon aufgekommen ist, diese Mehrflaggenstrategie, dieser eigentlich strategische Zugang zur Geopolitik zur Welt, zu sagen, wir können es nicht verändern, was passiert. Es gibt unglaubliche Ungewissheiten. Die größten Bedrohungen sind eigentlich politischer Natur. Wenn wir unsere Vorfahren ansehen, wenn die mal alles verloren hatten, vor den Nichtstanden bis zum ihrem Leben ihrer Kinder, dann waren das diese Ungewissheiten. Und der flexible und sinnvolle Weg des Individuums ist da, seine Souveränität zu nutzen, als mobiler Mensch, der andere Entscheidungen fällen kann und potenziell ein Portfolio sich aufmacht an möglichen Arbitrage-Möglichkeiten.
Ist das wirklich das gewesen, was das Sovereign Individual, was das Buch motiviert hat tatsächlich? Die haben gesucht nach möglichen Zielen, wo sie, kannst du das, weil das wusste ich nicht, steht das in dem Buch drinnen?
Nein, nicht so klar. Das ist ein bisschen die Hintergrundgeschichte der Autoren, wo die sich getroffen haben, wo das geschrieben wurde. Das wurde eben auf diesen Reisen im großen Teil geschrieben in Peru. Das waren eben damals schon Verhandlungen mit dem Staat, um da souveräne Gebiete zu erringen. Das ist schiefgegangen damals, aber das hat natürlich weiter, geht bis heute weiter. Wir hatten das Experiment der Charter Cities in Honduras, das noch immer interessant ist.
Ist das Prospera?
Prospera ist eine der Zonen. Gar nicht mal die interessanteste, finde ich, aber das ist eine der Zonen. Und auch ein Bereich, der mich schon lange interessiert, wo ich auch lange stärker engagiert war, diese Frage, wie kann der Einzelne Strukturen finden, Möglichkeiten finden in einer ungewissen Welt?
Bitcoin spielt da natürlich, wie du am Anfang schon erwähnt hast, eine wunderbar praktische Rolle eigentlich. Du kannst relativ spontan entscheiden, ich setze mich jetzt ins Flugzeug und nehme alles mit, was ich habe, weil you're all nothing and you'll be happy, ja, außer Bitcoin natürlich, you're all Bitcoin. Wo stehen wir da jetzt? Also sowohl du persönlich als auch quasi die Optionen, die wir haben. Also welche Welt zeigt sich derzeit für dich?
Prophezeiungen, da haben alle gehalten. Also dieser Grundeindruck, jetzt nicht im Praktischen, hat man vielleicht noch nicht dieses Netzwerk aufgebaut, das man sich ersehnt hat damals. Es ging dann auch ein bisschen aus der Frustration ins Internet hinein, in die Kryptografie sogar. Also das war einer der Auslöser damals, dass da sagen einige Projekte dann an der politischen Realität und wieder Ungewissheit gescheitert sind. Hat einige dazu geführt, auch viele Cypherpunks, Freiheit eher im Internet, im Digitalen
zu suchen,
im Cyberspace zu suchen. Und es waren dann einige, die da involviert waren, sogar sagen sehr frühe Miner, sehr frühe Bitcoiner, die auch aus diesem Umfeld kamen. Und das hat sich eigentlich weiterentwickelt. Das hat auch immer meinen langfristigen Optimismus genährt, dass wir sehen, es geht eher in Richtung einer multipolaren Welt mit all ihren Problemen, eröffnet das neue Möglichkeiten. Da entstehen neue Zonen, neue Länder werden interessant. Und wir sehen das natürlich auch jetzt rund um diese Nation-State-Adoption als Thematik. Ich sehe sie nur insofern positiv, als wir da diesen Wettbewerb weitersehen zwischen Jurisdiktionen, Unterjurisdiktionen. Wir können jetzt ganz gut in der Schweiz nutzen, dass andere Standorte sich einen Vorteil errungen haben. Die Schweiz war mal sagen einer der führenden Standorte für Bitcoin-Unternehmen, ist ein bisschen zu sehr in die Krypto-Richtung abgebogen und jetzt hat es natürlich total verloren, diese Pole Position gegenüber Orten wie Dubai, El Salvador kam auf den Schirm und die USA könnten sich jetzt nach und nach zu einem besseren Standort für Bitcoin-Unternehmungen entwickeln, haben ja auch schon relativ viel der Industrie und das kann man wieder sagen, ganz gut nützen. Wir hatten also da eine sehr, sehr gute Veranstaltung in Bern, im Parlament, nicht? Da muss man gut argumentieren, kann man sagen, schaut, wenn wir da nicht weitergehen, werden wir überholt, sind schon überholt worden, das heißt wieder Unternehmen gehen woanders hin, Arbeitsplätze werden anderswo geschaffen, Vermögen entsteht anderswo und das hält, also diese Prognose hält, dass dieser Wettbewerb weitergeht, dass der motivierend sein kann, dass Politiker erkennen, sie brauchen vielleicht Bitcoin oder so eine interessante Wählerschicht, die sie ansprechen können. Bitcoin, sage ich immer, braucht die Politik nicht und hat das bewiesen. Und dieser Wettbewerb geht weiter. Und das sieht man auch, wie also neue Optionen plötzlich aufgehen können, neue Standorte wieder attraktiver werden. Manchmal sogar in Europa oder ganz nah, nicht aus einem Leidensdruck heraus, dass dann plötzlich vermögende Leute wieder zurückgehen nach Italien oder Griechenland. Mhm. Da ganz pragmatisch irgendwann so maximal pauschal Steuern angeboten werden. Und das ist natürlich aus dem Druck, dass wenn sehr viele Vermögende wegziehen, was wir sagen, auch in Österreich haben und vielen europäischen Ländern, dass man das irgendwann spürt, in den Budgets spürt und dass da ein Wettbewerb einsetzt, der natürlich sehr verachtet wird von der Politik und geschimpft wird auf die Globalisierung und die Superreichen, aber letztlich ein sehr wichtiges Korrektiv ist.
Die Superreichen sind ja quasi nur die Spitze des Eisbergs. Das ist quasi nur das, was dann ankommt in den Zeitungen. Ne? Aber gleichzeitig ist es ein Symptom, dass quasi dieses Leben, das du da beschreibst, dass du quasi mehr als eine Flagge quasi in deinem Leben hast, das konnten halt die Reichen schon immer. Und ja, mit der Digitalisierung wandert eigentlich diese Option runter zu uns Normalos, sage ich mal. Und das ist eigentlich das, was Savvy Individual beschrieben hat.
Genau, ja. Und da passt natürlich Bitcoin großartig hinein, weil es so niedrigschwellig ist. Ein mobiler Vermögenswert, der jeden zugänglich ist, wo ich also jetzt nicht eine sehr teure Offshore-Struktur irgendwo brauche, um dann ab den Millionen nehmen sie mich überhaupt als Kunden und ab den zig Millionen kann ich diversifizieren. All diese Aspekte werden eigentlich erreichbarer und das ist eine sehr, sehr positive Folge der Digitalisierung, aber auch ein bisschen auf der Fragmentierung der Welt.
Glaubst du, dass wir auch in Europa da tatsächlich innerhalb der EU einen Konkurrenzkampf sehen werden? Du hast Italien erwähnt, du hast Griechenland erwähnt. In Tschechien versucht man ganz klar, Bitcoin anzusprechen mit den Steuern. Jetzt sagt die Notenbank vielleicht sogar, sie kaufen Bitcoin. Eine Industrie gibt es längst. Ja. Gleichzeitig versucht die EU ja alles über einen Kamm zu scheren und eigentlich gegen Bitcoin vorzugehen. Also die Frau Lagarde findet das alles nicht so knorke. Wer wird da gewinnen?
Das ist zum Glück ergebnisoffen. Ja. Jetzt mittelfristig wäre ich schon skeptisch, was Europa als Standort betrifft. Mhm. Zum Glück gibt es eben noch eine gewisse Fragmentierung, also auch kulturelle Unterschiede. Und dann kann es eben schon relativ schnell gehen, aber meistens aus dem Leidensdruck heraus geht es dann schnell. Aktuell ist am ehesten sichtbar natürlich die massive Abwanderung weit in die Schweiz. Das hat auch dazu geführt, dass der Druck sehr, sehr groß ist auf die Schweiz. Es gab schon eine extreme Verschlechterung, dafür Vermögen in die Schweiz zu bringen. Auch das Reporting, die Überwachung ist dramatisch zum Teil.
Aber das ist genau das, was mich an dem europäischen oder dem EU-Zugang so wahnsinnig stört. Mhm. Man versucht nicht, sich selbst besser darzustellen, sondern man versucht quasi den Leuten die Auswanderung zu erschweren und den anderen Standort schlecht zu machen. Ja. Das ist halt, da finde ich gar keine höflichen Worte dafür.
Ja, zum Teil ist es eine Verzweiflungsreaktion von Leuten, die sehen, dass die Dynamik letztlich nicht in die Richtung gehen, die ihnen gefällt, dass sie da mehr kontrollieren können, mehr anschaffen können und das letztlich auch ohne jede Rechenschaft sich da behaupten. Also da sind leider schon sehr viele Karrieren entstanden rund um diesen großen Umverteilungskuchen, der ernüchternd ist und auch also seine Mentalität hervorbringt, die sehr, sehr ungut ist aus meiner Sicht. Und das ist ein bisschen wie Österreich im Kleinen oder Wien im Kleinen, hat man dann sagen, von Brüssel und Straßburg ausgehend in der EU und hat also schon Ähnlichkeiten mit Sowjetstrukturen.
Du meinst außer den Begrifflichkeiten, nicht? Der Rat, die Kommission, also das war von Anfang an die Ähnlichkeit da, die Sterne auf der Fahne.
Ja, es war immer ein Moment, aber zumindest gab es mal sagen, einen stärkeren Optimismus, was den Kontinent betrifft. Jetzt hat man den Eindruck, dass er also nur noch defensiv ist, nicht? Bis hin schon, man muss sich für den großen Krieg rüsten, wenn man ihn vermeiden möchte, was also ein ungewöhnlicher Umbruch ist aus dieser sagen, Nachkriegsfriedens-Optimismus-Laune. Wir müssen noch kooperieren und die Märkte an Grenzen öffnen und dann haben wir grundsätzlich einen weltführenden Kontinent, wirtschaftlich, kulturell und das geht schon zurück und deswegen sehe ich da zum Teil so Verzweiflungshandlungen.
Den Eindruck habe ich auch ein bisschen. Glaubst du, dass das quasi eigentlich eine Reaktion ist, nicht unbedingt auf die militärische Bedrohung, sondern eher auf die, wir müssen irgendwas machen und das gibt uns jetzt sozusagen auch die Unterstützung zum Beispiel, dass ja, also ich habe gestern gelesen, ja, also werden jetzt die Militärausgaben werden aus den EU-Schuldenregeln ausgenommen und dann steht allen Ernstes in der Zeitung gestanden, aus den sehr strengen EU-Schuldenregeln, haben wir gedacht, hey, Leute, die sind schon seit 20 Jahren nicht mehr ernst zu nehmen, streng, ja. Aber diese Erzählung die ist immer noch da. Aber glaubst du, dass es eher eine Verzweiflungsreaktion ist jetzt?
Ja, es haben, diese Leute haben, also zum Teil leben die natürlich in Blasen, würde ich sagen, wenn man sich da einnistet in diesen Strukturen und hat irgendwie den Eindruck, dass die Welt in eine andere Richtung geht und man da aufs Abstellgleis kommt und darauf reagiert und versteht natürlich die Prozesse nicht ganz, hat natürlich andere Narrative im Kopf und vor allem solche, die einen besser dastehen lassen, als man tatsächlich ist. Und ja, also ich denke, dass man dann gerne natürlich Krisen annimmt und sucht. Das war immer die Wachstum und Gesundheit des Staates oder des Apparates liegt immer darin, irgendwo eine Dringlichkeit zu erfinden, zu finden, herbeizureden. Und oft ist es eine Dringlichkeit, die aus Problemen kommt, die man selber geschaffen hat. Das ist ja das Gefährliche an diesen Strukturen, nicht? Der Hauptunterschied ist eben, wenn da Fehler passieren, gibt es keine Rechenschaft. Es gibt in der Regel nicht mal eine negative Konsequenz, sondern eine positive Konsequenz. Aus dem Scheitern begründe ich mehr Anspruch, nicht? Das Bildungssystem scheitert, deswegen brauchen wir mehr Geld für Bildung. Das Gesundheitssystem hat Probleme, wir brauchen mehr Geld für Gesundheit. Das heißt, du nährst dieselben Strukturen, die da scheitern. Wir haben das in der Pandemie gesehen natürlich, wie Krisen dann, also gerade in Österreich sind da alle Hemmschwellen gefallen, was Staatswachstum bedeutet.
Nicht
Österreich
nur in
ist es
Österreich.
mittlerweile klar auch schon eines der Schlusslichter, weil es eben schon vorher sehr etatistische Gesellschaft war, was also schon lange die Mehrheit der Bevölkerung von Transferleistungen netto lebt. Und mittlerweile ist eben schon der Punkt überschritten, wo sogar die Mehrheit der Wirtschaftsleistung in den Staat geht. 54% der österreichischen Wirtschaftsleistung ist Staat mittlerweile. Das heißt, Österreich hat jetzt auch diese Schwelle überschritten, keine
Also
Marktwirtschaft mehr zu sein, sondern überwiegend Staatswirtschaft.
54% des GDPs kommen quasi, das ist das, was da, wo der Kohl gesagt hat, ab 51% ist eigentlich Sozialismus, nicht? Das heißt, da sind wir schon
Da sind wir in
drinnen.
Österreich jetzt drüber.
Okay, aber gleichzeitig habe ich zumindest bei uns den Eindruck, dass die Hysterie nicht so groß ist, wie man glaubt, wie es zu sein scheint in Berlin, Paris und Brüssel. Was jetzt die ganze Aufrüstung etc. pp. Betrifft.
Ja, ist eine gute Beobachtung. Nicht Österreich war immer, also Nachkriegsösterreich, eine kleine Durchwurstler-Nation, die jetzt auch nicht den Riesenanspruch hat, potenziell bei Frankreich, der Grande Nation, und dann ist Deutschland, also ein relativ großes, wirtschaftlich eines der wichtigsten Länder der Welt, hat sich schon eine gewisse Hybris, die dann in Hysterie umbrechen kann, wenn man merkt, man hat diesen Anspruch, den man auch auf der Weltbühne versucht zu erheben, ist nicht mehr gut gedeckt. Und dann führt es zur Hyperaktivität.
Was sich, glaube ich, viele Menschen jetzt fragen, ist, was ist, zahlt es sich aus, das auszusitzen, was auch immer jetzt auf uns zukommt? Also, weil zum Beispiel ein Land wie Österreich wäre ja prädestiniert quasi auch für diesen internationalen Wettbewerb der Standorte. Wir könnten ja sagen, wir machen hier jetzt ein Angebot, kommt zu uns, bringt euer Geld, bringt eure Bitcoin. Dass ihr das weit entfernt ist, ist mir klar, aber theoretisch, also wir hätten ja alle Voraussetzungen. Ja? Ist es jetzt, du bist jetzt schon zumindest in die Schweiz, das ist jetzt nicht so weit, aber Südamerika, Sovereign Individuals haben schon vor 20, 30 Jahren darüber nachgedacht. Was sagt dein Bauchgefühl? Ist es eher etwas, was wir aussitzen, diese ganze Phase, die wir jetzt da sehen, bis es wieder unter Anführungszeichen besser wird? Oder ist es besser, sich nach Orten zu suchen, wo die Dynamik in die richtige Richtung geht?
Wenn Aussitzen Ohnmacht bedeutet, das ist eine schlechte Empfehlung für das souveräne Individuum. Es gibt einen Aspekt von Aussitzen, der heißt ja, akzeptiere, dass du bestimmte Dinge nicht ändern kannst und wirst und wüte nicht darüber. Ja, das ist
Stoizismus.
eine gewisse stoische Grundhaltung, die es in Elementen in Österreich gibt, die es auch zum Teil immer erträglich gemacht hat. Die fröhliche Apokalypse, berühmte nicht, bleib heiter und guter
Die
Dinge.
Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, ne?
Genau,
Ja.
das ist im positiven Sinne Österreich. Das teile ich auch gewissermaßen. Also lass das nicht auf dein Gemüt abfärben und gewisse Dinge aussitzen. Und na ja, oft ist Leidensdruck der wesentliche Antrieb für Veränderungen. Deswegen sind die Voraussetzungen in Österreich nicht so gut.
Du meinst, weil
Das,
der
das,
Leidensdruck
also
gar nicht so groß ist?
der ist noch nicht so groß, weil also die Mehrheit der Bevölkerung lebt von diesen Strukturen
Aber in Deutschland zum Beispiel, ist in
und
Deutschland der Leidensdruck nicht inzwischen enorm? Ich meine, was sich dort abspielt, ich tue mir immer wahnsinnig schwer, als Ösi, jetzt rede ich dann noch mit einem anderen Ösi, ja, über Deutschland zu reden, aber was ich, also die Dinge, die ich jeden Tag reingespült bekomme aus Deutschland, denke ich mir, die haben ja, also da gibt es ja gar keinen, wie soll ich sagen, die drehen am Rad, also im negativen Sinne. Und all die Dinge, und jetzt kommt dann auch die neue Regierung und macht auch das Gegenteil von dem, was offenbar die Wähler wollen. Also ich glaube, die meisten Leute, die in Deutschland sitzen, denken sich, da mache ich nicht mehr mit.
Wer sind die meisten Leute?
Also die Bitcoiner, meine ich.
Ja, natürlich, das ist eine Nische. Ja. Das Problem ist schon coole grundsätzlich, Nische, dass das noch im Sinne des Medianwählers scheint. Und nach gibt das, also Medianwähler, sagen wir, ist ungefähr repräsentativer Durchschnitt eines Wählers, sobald du eben einen Großteil der Bevölkerung hast, der profitiert von den Strukturen und davon ausgeht, da weiter zu profitieren, gibt es keinen großen Anreiz, da etwas zu verändern. Nicht? Deutschland ist urbaner als Österreich, das ist der Hauptunterschied. Es hat also an viel mehr neuralgischen Punkten Probleme, die wir in Wien auch an neuralgischen Punkten sehen und erleben können. Und natürlich ist es ein Element, und das war schon auch mit ein Antrieb wegzugehen, ist die Lebensqualität sinkt natürlich durch Probleme, die sichtbar werden und sich nicht mehr leicht durch mehr Geld zudecken lassen. Ja. Und wenn da die Kosten noch potenziell raufgehen und nicht runtergehen für dieses Paket in Österreich oder Deutschland zu leben, dann kippt das. Ja. Aber in Wien haben wir noch immer dieselbe stärkste Partei, und der Grund ist natürlich, die hat sich also verändert von einer Arbeiterpartei in Richtung, die sind die Vertreter der Pensionisten und der eingebürgerten Zuwanderer. Ja. Das sind beides Wachstumssegmente in der Bevölkerung, und bei denen könnte auch irgendwann kippen, der Eindruck, dass sie jetzt also immer weniger rauskriegen. Aber bis dahin soll man sich jetzt nicht täuschen lassen von seinen Interessen als potenziell ungebundener, nicht von diesen transferabhängige Person, die was Eigenes machen will und ausprobieren will, versus was ist der Durchschnitt, was schätzt der Durchschnitt ein. Ja. Auch da wird es brenzlig für die Strukturen, aber in Deutschland hast du natürlich in weiten Teilen Deutschlands kannst du ein gutes Leben führen mit relativ wenig Druck im Vergleich zu anderen Standorten in der Welt. Es ist immer die Frage, was du machen möchtest, und wie du das siehst, das Segment an Leuten, die Dinge anders machen wollen, die unternehmerisch sind, ist schon über die Zeit geschwunden, weil es ein Selektionsprozess ist. Die sind die Ersten, die weggehen. Die waren immer mobiler. Es gibt natürlich großartige deutsche und österreichische Unternehmer im Ausland, die Großes aufgebaut haben.
Man merkt zum Beispiel, weißt du, wo man es total merkt? Sowohl in Deutschland als auch in Österreich, eigentlich auch im Rest Europas, bei den Unternehmen, die nicht so leicht weg können, nämlich in der Landwirtschaft.
Ja.
In der Landwirtschaft ist die Unzufriedenheit enorm.
Ja.
Und zwar ohne jetzt Bitcoin. Also, ich keine Ahnung, ich habe vor kurzem habe ich mir eine Doku angeschaut, Doku über Reichenau an der Rax. Ja, wunderschönes, kleines Städtchen in der Nähe von Wien, traumhafte Lage, war schon zu Kaisers Zeiten ein beliebtes Ausflugsziel für die Wiener Schickeria, die haben dort ihre Villen und so. Und jeder einzelne von den lokalen Bauern sagt, naja, die Jugend will sowieso nicht den Hof übernehmen. Aber warum wollen sie den Hof nicht übernehmen? In erster Linie, weil die Bürokratie ihnen das Leben zur Hölle macht. Und ich meine, du hast sowieso sozusagen die ökonomischen Druck, und du hast den Lifestyle-Druck, dass eigentlich vielleicht Bauer sein nicht mehr das Coolste auf der Welt ist. Und dann hast du noch obendrauf, kommt irgendeiner von der Behörde und sagt dir, wie du deinen Traktor zu parken hast. Ja? Und dann irgendwann sagst du, ja, da pfeife ich drauf.
Ja.
Und da merkt man schon, glaube ich, eine enorme Unzufriedenheit.
Ja, das spüre ich auch. Das scheint also in den letzten Jahren ist das also nochmal dramatischer geworden. Ich fühle mich immer mehr wie in diesem Asterix-Comic, nicht? In Kafka-esken Situation, das Hin- und Her geschickt werden, dass man sagt, das sind irgendwie total verrückte Strukturen. Mhm. Die müssen doch alle spinnen, nicht? Die spinnen doch alle. Das gibt's, das kann doch nicht wahr sein, was das an Vorgaben und wie das dann also in der Praxis aussieht, was du da tun sollst, was die Begründung ist. Und wie sinnlos das Ganze ist. Also noch immer unglaublich viel Papierkram, der auszufüllen ist, zu unterschreiben ist. 10-mal dieselben Dinge, 15-mal dieselben Dinge, die also keinen ersichtlichen Sinn haben. Aber natürlich ein Grund ist, sie beschäftigen Ressourcen und diese Ressourcen brauchen einen Grund für ihre Beschäftigung.
Es geht quasi da, das ist vorher beschrieben, dass der Staat immer stärker wird und immer mehr vom Staat leben, heißt, dass es auch mehr Bürokraten gibt, die sich überlegen müssen, wie sie jetzt die armen Leute drangsalieren, die eigentlich ihre Gehälter zahlen.
Ja, also die wollen eigentlich nicht drangsalieren, aber die wollen natürlich ihre Position behalten und die brauchen Aufwände und haben natürlich überhaupt keinen Anreiz, jetzt Dinge einfacher zu machen oder zu entschlacken.
Und wir sind auf der EU-Ebene dasselbe.
Ja.
Die EU-Deregulierung ist das Lächerlichste, was ich je gesehen habe. Da kommt ein neues Gesetz, das komplett aus Schas ist. Mhm. Ja, und dann sagen sie, wir haben uns überlegt, wir müssen deregulieren. Dann nehmen sie 25% von dem Schas-Gesetz wieder zurück. Mhm. Und sagen, wir haben jetzt dereguliert. Also ich meine, das ist schon beyond, was intellektuelle Herausforderungen für mich betrifft, das zu ertragen.
Mhm. Ja, aber wie immer hast du irgendwie einen Impetus, der sich gut begründen lässt, oft also defensiv wird. Man erlebt das sehr stark in der Banken- und Finanzregulierung, nicht? Die sind genauso kafkaesk und absurd und bedrängend ist. Die kommt natürlich eben aus einer Defensivreaktion, sagen, wir sehen diese Mobilität von Vermögen, gibt uns Probleme, nicht? Eben weil es nicht die Immobilien bestraft, weil es sagen, die Belastung da nicht gut verteilt werden kann. Und daraus heraus hat man versucht, jetzt Vermögenswerte zu erfassen, zu kontrollieren, zu vermeiden, dass da irgendwas Falsches passiert. Wie exekutierst du das? Du versuchst das dann mit Strafen, nicht die Banken dazu zu nötigen. Und mittlerweile ist es so, wenn eine Bank das einfacher machen würde, könnte sie eine Strafe kriegen, weil es ein Hinweis ist, dass sie die Vorgaben nicht ernst genug verfolgt. Und wie kann ich das messen? Das sind ja subjektive Dinge. Die schauen sich also wirklich an, wie viel Geld, wie viele Beschäftigte sind im Einsatz dabei, die Kunden zu drangsalieren. Ja. Und der Kunde muss das erdulden. Er sagt, ich brauche diesen Zugang, ich brauche diese Fiat-Schnittstellen, wenn ich unbankt werde. Das ist immer die Androhung. Und das ist auch der Hauptgrund, warum Menschen ihr Bankkonto verlieren, ist, dass die Bank irgendwann sagt, na, für den Kunden zahlt sich dieser Compliance-Aufwand nicht aus. Ja. Das ist der Hauptgrund. Da geht es gar nicht so sehr um Ideologie oder politische Dinge. Das ist also eine gravierende Lage und Situation. Und wie im Politischen sieht man, also wie natürlich die Leute, die dann da drin arbeiten, haben auch keinerlei Interesse, das irgendwie grundlegend zu hinterfragen oder einfach zu machen. Sie haben das Risiko, nicht? Wenn sie mitmachen, haben sie ihren Job, ihr Standing, nicht? Ein Bankjob ist noch immer schon besser. Compliance Officer, Chief Compliance Officer bei der Bank ist eine gute bürgerliche Existenz.
Ja, außerdem hat der Chief Compliance Officer ja bei der eigenen Bank einen begünstigten, aber trotzdem sehr hohen Kredit für sein eigenes Haus. Und wenn er den nicht abbezahlen kann, dann hat er ein Problem. Und so bist du quasi noch gefangen, einerseits in der Bürokratie und andererseits in der Fiat-Welt.
Ja, aber der Preis eben dieser Sachzwänge, der Interessen ist eigentlich so eine zunehmende, ich muss das Zombifizierung nennen. Es sind also Leute, machen Dinge, wo man sagen, als Normaler, das bedacht, bist du wahnsinnig, was soll das? Du kannst, meinst du das ernst? Und bitte hilf mir irgendwann mit einer Ironie oder einem Hinterfragen. Wenigstens also wie in einer Sowjetunion, einem totalitären System, sagen, okay, ich verstehe, du musst das jetzt tun. Aber warum musst du das ernst nehmen? Warum kannst du mir sagen, wirklich mich anschauen und mir sagen, du schützt mich da? Das ist doch sichtlich, dass du nur drangsalierst, nicht? Und dass es auch keinen Sinn hat, dass es also überhaupt keine logische Begründung gibt für den Prozess. Der ist halt so gewachsen, der schützt überhaupt nichts. Da gibt es auch überhaupt keine Rechenschaft darüber, dass der was schützt, irgendwas verhindert oder sonst wie. Der ist einfach nur Beschäftigung und Drangsalierung. Und ich würde das als eine Form der Zombifizierung, die ich also eigentlich für schlimmer halte als die Zombifizierung der mitnehmenden Leute, die um die Bahnhöfe herumstehen und sich sammeln, auch eine Auflösung, Zerfallserscheinung der Gesellschaft, auch irgendwie eine Defensivreaktion auf Strukturen. Aber ich finde also diese White-Collar-Zombifizierung ist viel schlimmer und drängt einen viel mehr weg, da diesen europäischen Raum eigentlich teilweise aufzugeben für bestimmte Dinge, Lebensformen, Unternehmungen und weiter zu suchen.
Weil du hast zwar jetzt die Sowjetunion erlebt, aber die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, das ist mein Lieblingshobby, die Kommunisten. Und wenn man sich so die Timeline ansieht, ist natürlich schon so, dass die Absurdität hat sich erst in den letzten zwei Jahrzehnten so richtig rumgesprochen. Ja. Vorher war das noch nicht so. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir schon so weit sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Absurdität dieser Regulierungen, dieser Drangsalierungen, dieser Zombifizierung angekommen ist bei denen, die es umsetzen, sondern die meinen das bis heute Bier ernst. Und das macht mir eigentlich mehr Angst, als wenn sie dann noch mit einem Augen... Gut, Klammer auf, in Österreich...
Gibt mir ein bisschen mehr Augenzwinkern.
In Österreich wird alles ein bisschen mit mehr Augenzwinkern gemacht. Vielleicht macht es das ein bisschen erträglicher und wahrscheinlich ist das in Italien und in Griechenland auch so. Da haben wir schon ein bisschen ein Verständnis dafür. Aber so auf EU-Ebene wird das schon noch sehr ernst gemeint.
Ja, ja. Das macht auch am meisten Sorgen und das ist eben das größte Problem auch für die seelische Gesundheit, das so auszustehen, weil man irgendwann entweder ohnmächtig das hinnehmen und beginnt dann genauso und sagen, ja, es muss halt so sein und ist halt so, ich mache halt mit oder man muss weg und Berührungen vermeiden.
Wohin? Wo läuft es denn deiner Meinung nach in die, unter Anführungszeichen, richtige Richtung? Wo gibt es einen positiven Trend? Was ist interessant für die Menschen als zweites Standbein, als sich mal ansehen? Man muss ja nicht gleich auswandern.
Leider immer unterschiedliche Standorte, nicht? Das ist, also das, der Grundzugang des Sovereign Individuals und der Geo-Arbitrage ist da eine gewisse Mobilität. Das ist die erste Schwelle, also bereit zu sein und sich zu überlegen, auch anderswo sich einzufinden, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern es kann eben sein, dass sehr gute Standorte plötzlich schlecht werden und sehr schlechte Standorte plötzlich besser werden.
Das aber derzeit.
Ist eine Erschwernis. Ja. Das heißt also, lange war es eben schon beschränkt und das machen lange Menschen, die das Vermögen haben, dass sie da irgendwie ein Portfolio haben. Da ist noch ein Zweithaus und da ist ein Dritthaus und da weiß man kann hin und da hat man schon die Residency und so weiter. Das ist ein Prozess, der grundsätzlich erreichbarer wird durch mehr Optionen. Auch da verändert sich ständig was. Also das kann man nicht im Voraus sehen, was im nächsten Jahr. Da ist wieder ein Programm wird zugemacht und es geht ein neues Programm auf.
Also der erste Schritt ist eine mentale Flexibilität und der zweite Schritt ist dann wahrscheinlich die Umsetzung in einen ersten quasi, also der zweite Schritt ist quasi der erste physische Schritt. Aber nochmal, was hast du jetzt im Auge? Ich weiß, es verändert sich, aber welche Entwicklungen siehst du?
Verteilte Standorte. Der Hauptfreiheitspfad ist der des Perpetual Travelers. Also diese Mobilität zu erzielen, nicht an einem Standort mit der ganzen Existenz zu hängen. Meine starke Motivation von mir ist, diese Mobilität und Flexibilität für Menschen zu ermöglichen und zu erringen, die Familie haben, die etwas aufbauen wollen, die nicht ständig auf Achse sind, was man so kurz mal machen kann, sondern irgendwie etwas kleinteiliger an einem Netzwerk sich beteiligen können und so mehrere Standorte finden können, die ihnen den Komfort bieten eines fertigen Standorts und eines fertigen Umfelds.
Daran arbeitest du ja schon länger.
Daran arbeite ich schon länger, ja. Es ist auch ein Prozess, der relativ nervenkostend ist, weil es natürlich Standorte haben mit Immobilien zu tun. Nicht? Man kann natürlich überall sich etwas mieten oder nur ins Airbnb gehen. Das hat natürlich Limitierungen. Ja. Einerseits an vielen Orten der Welt ist ein Standard noch anders. Das heißt, die für Expats angebotenen Wohnungen sind schon relativ teuer und knapp verfügbar und haben sagen, fast immer Einschränkungen, was den Standort betrifft. Man will also auch vielleicht nicht unbedingt einen Gated Community in Lateinamerika sitzen, mit teilweise eigene Elite in Lateinamerika, teilweise Amerikaner, die also da viel Dollar hineinschleusen und dann leerstehende Häuser haben, wo sie immer mal für die Party vorbeikommen. Und das heißt, ich glaube schon, man muss also da gestalten und auch Eigentum haben nach und nach. Und das ist natürlich extrem erschwert, dadurch, dass Immobilien immobil sind und greifbar sind und sehr viele Berührungen haben. Rein über die Finanzierung von Immobilien, Berührungen, über Widmungsfragen Berührungen haben. Und da ist natürlich schon ein Teil der Welt, also etwas mehr Freiheit noch erlaubt, ist Lateinamerika. Das ist schon so eine interessante Region. Sie ist geopolitisch einigermaßen sicher und hat eben noch nicht so große Strukturen nähern können an Apparatschiks, Es gibt sagen, andere Apparate, ich mag mal noch so Militärreste.
Ja, die sind, meistens, so, die sind meistens so korrupt, dass es halt schneller wieder zusammenbricht als bei uns.
Ja, und ein Beispiel, nicht Paraguay ist relativ beliebt für seine Aufenthaltsgenehmigung, wo man sehr viel Freiheit haben kann als ein Expat, der dort ist. Sehr wenig Berührung mit dem Staat.
Warst du schon mal dort?
Nein, also am Rande war ich an der Grenze zu Paraguay. Politiker sind dort nicht besser, die sind hochkorrupt, aber es ist eine ganz kleine politische Elite, die sich damit zufrieden gibt zu stehlen, aber die Leute in Ruhe lassen. Nicht? Das ist eine ungewöhnliche... Ist ein potenzielles Modell, ja. Panama ist sehr angenehm, lästig, ziemlich in Ruhe. Das machst, hat also die vorherige Regierung war etwas mühsamer, die jetzige Regierung ist wieder auf Freiheit. Sehr nervös waren sie eigentlich schon auf Trumps Ankündigungen, sich den Kanal da wieder zu krallen, weil das war der letzte Krieg in Panama, das war eine beschränkte, aber doch Militärintervention. Da waren die Leute also sichtlich nervös. Also ich war im Februar dort, hat sich dann wieder ein bisschen entspannt. El Salvador ist natürlich beliebt, bei Bitcoinern hinzukommen, weil es mir auch Freiräume bietet, weil es interessant ist, in einer Jurisdiktion zu sein, weil man weiß, okay, man ist nicht grundsätzlich kriminell angesehen, wenn man mit Bitcoin zu tun hat, sondern hat vielleicht sogar einen Vorzug.
Ist natürlich sehr angenehm. Ich meine, ich war sowohl in El Salvador als auch in Bhutan. Ich glaube, Bhutan ist wahrscheinlich noch eher weit davon entfernt, wirklich als Auswanderungs- oder als Standort in Frage zu kommen, wobei es ist schon sehr cool dort. In Bhutan sprechen zum Beispiel alle Englisch, das ist die Landessprache dort, also musst du auch nicht Spanisch lernen. Also mit Spanisch würdest du auch dort nicht weit kommen. Aber alleine die Tatsache, dass man quasi nicht als Aussätziger behandelt wird, nur weil man Bitcoin cool findet, ist schon attraktiv, weil das ist halt anstrengend mit der Zeit. Ja. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Ja, aber nicht jeder Standard hat Trade-Offs und ich glaube, es ist eben der falsche Zugang, da so dieses, den Sehnsuchtsort und das Utopia zu suchen an einer Stelle.
Ich glaube, das haben wir auch gelernt von den Sovereign Individual-Leuten. Das ist quasi, der Sehnsuchtsort bist du selbst. Ja? Aber trotzdem muss man ja mal irgendwo sich über Gedanken machen und anfangen, darüber nachzudenken. Ja. Und El Salvador... Hat sich jetzt aus deiner Sicht irgendwas verändert durch die Tatsache, dass jetzt dort Bitcoin jetzt nicht mehr offiziell das offizielle Zahlungsmittel ist, dass der EWF seinen Willen bekommen hat, um Bitcoin als Währung zu schwächen? Oder ist das aus quasi Expat-Sicht egal, weil ich ja Bitcoin weiterhin nutzen kann, um dort zu leben?
Nein, es ist schon etwas sichtbar geworden, dass ich also kritisch sehe, der Hype um El Salvador war nicht ganz berechtigt. Das war schon ein einigermaßen geschicktes in der Öffentlichkeit Ausnützen des Themas Bitcoin. Der Hauptimpact war, Bitcoin-Tourismus anzuziehen und ein paar Immobilieninvestments, eher von Kryptoleuten aus den USA. Aber sonst war natürlich, dass schnell die Erwartungshaltung etwas zu groß und es wurde sehr viel geschönt. Und ich war schon dann eher die Realität immer enttäuschend. Da sagen, okay, das sind eigentlich jetzt, das ist keine Bitcoin-Politik, die nachhaltig ist. In El Salvador da wurden Fehler gemacht. Im Kontext des internationalen Wettbewerbs großartig, fantastisch, dass ein Politiker Bitcoin als Thema erkennt, versucht, ein bisschen den Rahmen zu verbessern. Aber das ist nicht eine Problematik, nicht? Bitcoiner haben so ein bisschen den Eindruck, wir haben da die Lösung für alle Probleme der Welt und dann sehr, sehr viel Hoffnung und zu viel Hype für meinen Geschmack, nicht? Es hat sich nicht groß was verändert in den Rahmenbedingungen, die eben schon vorher da waren, dass die Bitcoin-Adoption sehr gering ist, die zum Teil zurückgegangen ist durch das, was die Politik gemacht hat.
Aber man hat, und also ich sehe halt ganz banal gesagt, wie sehe ich El Salvador? Singapur. Das ist halt das Singapur-Playbook. Sie machen kleines Land, große ökonomische Freiheit, persönliche Sicherheit im Mittelpunkt, als quasi, und halt Bitcoin als eine Möglichkeit, eigentlich Kapital ins Land zu bringen. Ich glaube, das ist hauptsächlich die Rolle von Bitcoin. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Rolle für Bitcoin, die andere Standorte wahrscheinlich auch umsetzen sollten und werden. Und dann, dass sie vorangegangen sind mit der Bitcoin-Reserve, die jetzt immerhin vom großen Bruder in den USA auch umgesetzt wurde, ist halt schon eine Nummer.
Ja, muss immer sehen, also wodurch das finanziert wird und wie. Und da gibt es ein paar Schönheitsfehler bei El Salvador, dass da viel dieser Kredite, die jetzt auch dieser IMF-Kredit, und wir sagen, ja, das ist pragmatisch Politik, nicht? Wenn ich mehr Geld zu niedrigem Zins kriegen kann, nehme ich das und potenziell machen dann auch Anlageentscheidungen damit. Und das war sicher eine der besseren Anlageentscheidungen, Bitcoin zu kaufen mit diesen Kreditmitteln, die verfügbar waren, als sie nur zu verkonsumieren. Ja. Aber dann auch eine der ersten Aufwendungen mit diesen Bitcoin-Erträgen. Ganz am Anfang war eine Tierklinik in El Salvador. Okay. Es geht jetzt nicht in Richtung Singapur, nachhaltig Industrie aufzubauen, wirklich Kapital ins Land zu holen. Da bin ich etwas enttäuscht, was da, also wie wenig da passiert ist durch die Rahmenbedingungen. Sehr viel ist, man hat Konsum ins Land geholt. Das ist gut, aber nicht super nachhaltig. Bin also da etwas skeptisch. Im Großen und Ganzen fantastisch, in der internationalen Perspektive, aber Achtung bei der Politik immer überhöht nicht das im nationalen Kontext, nicht? Da ist nicht der große Guru, der etwas Großartiges herausgefunden hat und super kompetent umsetzt, sondern drumherum gibt es Strukturen. Dieser Staat hat, es ist gelungen durch den Bürgerkrieg, der gewonnen wurde, dass da also eine relativ taffe Exekutive da ist in El Salvador, die militarisiert ist, die das Land also letztlich sehr sicher gemacht hat. Also man kann sich in El Salvador heute so sicher oder sicherer fühlen als in Wien. Das ist gelungen. Das hat mit Bitcoin überhaupt nichts zu tun gehabt. Das ist gut, dass es diesen Wettbewerb gibt. Und fantastisch ist, dass Bukele jetzt natürlich in Lateinamerika als ein Vorbild gilt. Ja. Bei Dingen, wo man sagt, ja, okay, das ist nicht so schlecht, dass man Kriminelle einsperrt, okay, da kann man sich irgendwie drauf einigen, oder glaube ich, nicht schlecht, wenn es also diese Form von Gewaltkriminalität gibt, das zu tun. Das ist jetzt für mich nicht der wichtigste Aspekt. Aber die Wahrnehmung ist dann wieder so etwas mit Bukele bei dem Bitcoin assoziiert. Das ist fantastisch, das merke ich in anderen lateinamerikanischen Ländern. Die schauen sich Milei an, die schauen sich Bukele an, sehen eine positive Dynamik und es wird immer mehr in den Diskurs hineinkommt, das schon als ein Maßstab. Bist du eher wie ein Bukele oder nicht? Und wenn du wie ein Bukele bist, ist das ein Reformer, der sagen, stark was umsetzt und offen ist für Märkte, für Kapital, das kommt, sich nicht abschließt. Also grundsätzlich positive Entwicklungen. Aber als El Salvadorianer weiß jetzt nicht, ob ich so ein großer Bukele-Fan
wäre. Ja, nein, das verstehe ich. Das verstehe ich natürlich. Also ich sehe das halt eher jetzt als Gespräch auch aus der Perspektive von auch Bitcoinern. Einer der wichtigsten Dinge, wenn es darum geht, diesen Schritt zu machen zum souveränen Individuum, ist jetzt nicht nur die geografische Geschichte, es ist nicht nur die Geschichte, was die Jurisdiktionen betrifft oder die Lage und auch nicht die Politik, sondern es geht ja auch um das Netzwerk. Und ich sage immer, Bitcoin ist ein soziales Netzwerk und gerade in El Salvador hast du natürlich ein größeres Netzwerk als anderswo, wobei man fairerweise dazu sagen muss, du hast inzwischen wahrscheinlich von Kapstadt bis Alaska ein Bitcoin-Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst, wenn du danach suchst.
Ja, das ist richtig. Ja, ja, jetzt mehr als gute Kontakte und Leute, denen man einigermaßen vertrauen kann, was nicht immer ganz gewährleistet ist. Mir fehlt da also noch ein bisschen mehr Einwirkung auf die reale Umwelt, nicht? Also, dass das tatsächlich Standorte wären, Unternehmungen wären, Infrastruktur wäre, dass man sich etwas mehr beziehen könnte, das wäre relevanter. Ein bisschen geht es in die Richtung, aber ich würde mir mehr hoffen und mehr wünschen daraus. Und das ist schon eine Gefahr nicht bei Bitcoin, dass das in so ein utopisches Denken mündet. Mhm. Wir haben die Lösung, es ist perfekt, it fixes it, alle Probleme sind gelöst und dann wird das zirkulär. Dann habe ich so ein bisschen, dann kann ich auch diese Bitcoin-Blase wieder besuchen und diese Bitcoin-Blase und wir versichern uns alle, dass wir schon die Lösung gefunden haben und das Problem ist nur die Dummheit und Unaufgeklärtheit der anderen Menschen. Und da, mich interessiert also mehr das praktische Auswirken auf die Welt, die Veränderung der Welt. Und das heißt notwendig, dass es andere Assets geben muss als Bitcoin, dass die Schnittstellen wichtig sind. Die Frage, was mache ich damit nicht? Bitcoin ist die mobilste und souveränste Form, Ersparnisse zu halten.
Und zu transportieren.
Es ist noch keine Investition, also aus meiner Sicht nicht Kapital, dafür stimme ich nicht mit Zähler überein. Es ist die Vorstufe, es ist die Möglichkeit und eine fantastische Möglichkeit. Lange waren das also praktisch nur in unseren beiden Immobilien und das ist völlig immobil. Eine Form, wie kann ich etwas aufbauen im Leben, halten und dann vielleicht was anderes damit machen. Dann irgendwann verkaufe ich meine 3 Wohnungen als Wiener, der es geschafft hat und dann könnte ich vielleicht was Interessanteres machen. Nicht? Dann habe ich es geschafft mit einer harten Arbeit. Mein Leben lang könnte ich jetzt ein Unternehmen finanzieren, einen anderen Standort aufbauen, eine Landwirtschaft betreiben, was immer ich anders machen möchte, neu machen möchte, eine neue Technologie, mit Technologie experimentieren, all das, was private Mittel braucht, nicht? Ich muss, um etwas anders zu machen, brauche ich private Mittel. Jemand, der über etwas verfügen kann und sagen, ich probiere das mal aus, ich kann das finanzieren, ich habe nicht diesen Stress, ich habe nicht mehr die Kreditrate, die ich zurückzahlen muss, ich muss nicht jeden Tag 9-to-5 irgendwo sein, ich habe Muße. Ja, das kann ich in einer Unternehmung machen, es muss keine Unternehmung sein, es kann schlicht sein, ich habe jetzt Zeit, ein Jahr lang, ein halbes Jahr Lateinamerika zu bereisen und schauen, ob es da nicht für meine spezifische Situation ein besserer Standort für diese Lebensphase sein könnte. Das ist die Voraussetzung, irgendwas zu verändern, zu verbessern für sich, seine Familie und vielleicht für andere, weil man damit wieder sagen, etwas schafft, etwas verändert und etwas auslöst. Und das interessiert mich mehr und da habe ich ein bisschen Sorge. Da hatte ich also jetzt auch ein bisschen Bauchweh, dass in diesem letzten Bullenmarkt das ein bisschen zu selbstbezüglich wird.
Quasi dass du sagst, Bitcoin ist nicht der Anfang, sondern schon die Lösung. Und du sagst, Bitcoin ist eher mal die Basis, aber es kommt darauf an, was du daraus machst.
Ja.
Da stimme ich hundertprozentig zu. Aber das merkst du, glaube ich, sogar ohne, dass du, da brauchst du gar nicht über Auswandern nachdenken. Also das merkst du ja schon unter Anführungszeichen zu Hause, wenn du lang genug drauf sitzt. Aber ja, die Hysterie oder die Begeisterung ist halt groß und man muss das auch verstehen. Und vielleicht ist das ja auch das, was dazu führt, dass wir dann irgendwo anfangen. Man muss ja, du hast jetzt erwähnt, nicht alle Standorte, die du erwähnt hast, Paraguay, Panama, El Salvador, sind Standorte, die Vor- und Nachteile haben. Ja, und die Frage ist, was man daraus macht. Sind andere Länder, so wie Paraguay oder Panama, sind die auch offen gegenüber Geld, das via Bitcoin ins Land kommt? Ist das dort eine Option? Kann ich das nutzen oder ist das eher, brauche ich da quasi die Voraussetzungen, wie ich sie in El Salvador habe?
Ja, fast immer ist bei größeren Beträgen, dass man schon Bitcoin gegen Bank-Bitcoin tauschen muss. Ja. Das ist eine Schwierigkeit. Ich erwarte natürlich auch als Bitcoiner eher, dass also Bitcoin da noch viel Platz nach oben hat, seine Position als Vermögenswert zu finden, und habe eigentlich auch eine Abneigung, Bitcoin heute gegen andere Assets herzugeben.
Das kommt auch noch dazu, ne?
Ja, ja, das ist rational und gut, nicht, dass man nicht das beste Sparmittel, das man hat, als erstes hergibt. Das heißt, ich belehne Bitcoin, die ich habe, was eine naheliegende Option ist, wenn ich erwarte, dass im Durchschnitt die Aufwertung oder der Kaufkraftverlust der Fiat-Währungen in Bitcoin höher ist als der Zins,
das machst du
zu zahlen ist.
Das machst du das über die Bank oder über Firefish, oder wie machst du das?
Nein, über eine Privatbank. Ja. Okay. Dazu muss ich aber nicht die Bitcoin in Bank-Bitcoin umtauschen. Das ist ein mühsamer Prozess, ein Compliance-Prozess bedeutet, und dazu führt, dass ich wieder mehr mit Banken zu tun habe, als mir lieb ist. Aber das ist die Voraussetzung für viele reale Projekte. Also Investitionen in Unternehmen gehen selten direkt in Bitcoin. Sogar in Bitcoin-Unternehmen, sogar die meisten Bitcoin-VCs investieren in Dollar und nicht in Bitcoin. Es gibt immer mehr Bitcoin-Unternehmen, die dann Bitcoin halten als ein Asset in ihrer Bilanz, und das ist gut so, das mache ich auch schon lange und auch im Hintergrund meiner Tätigkeit, dass ich die so durchführen und dieser Freiheit durchführen kann, ist, dass ich in meinem Scholarium, wie ich das nenne, also meine Struktur, die hier in Wien entstanden ist und jetzt in Zug weiterlebt, dass ich sehr, sehr lange schon Bitcoin in der Bilanz habe und das nütze, natürlich viel zu wenig, viel zu früh gewesen.
Natürlich.
Aber es war nicht ein sehr wichtiger Moment, nicht, wie man in einem Unternehmen den potenziell über sehr langfristige Räume Ersparnisse bilden kann und Liquiditätsmanagement hat und dann nicht ständig also Burn Rates hat, wie sie normal sind, wenn man was ausprobiert und ausprobieren möchte.
Was mich noch interessieren würde aus deiner Perspektive ist, wie du jetzt die Entwicklung in den USA siehst. Wir haben schon über Europa gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass wir hier gerade in Westeuropa noch nicht wirklich verstanden haben, quasi, dass unsere Form des Sozialismus eigentlich nicht, also ins Verderben führt. Jetzt sage ich mal, man muss immer sehr vorsichtig sein mit Politik, mit Trump besonders, aber es wirkt auf mich so, wenn man es wohlwollend beobachtet, dann wirkt es auf mich so, als würden die, hatten die verstanden, dass diese Verstaatlichung des Lebens negativ ist und dass man, die versuchen, das zurückzurollen. Und Bitcoin ist da ein kleiner Teil, aber auch, so wie in El Salvador auch, zumindest ein Symbol an die Bitcoiner, hey, macht mit uns. Ja? Glaubst du, dass Amerika sozusagen die Kurve kratzen könnte? Ist das überhaupt die richtige Interpretation, die ich da habe? Wie siehst du das?
Ja, Amerika hat sich verbessert jetzt in der Erwartung und Einschätzung als Standort, insbesondere für Bitcoiner. Es hat seine Downsides, hat sie immer gehabt, nicht? Der Apparat in den USA ist groß gewuchert. Das Positivste an der Regierung aktuell ist schon diese Transparenz, die Elon Musk betreibt rund um sein Doge-Projekt. Das finde ich sympathisch. Das gefällt mir, also diesen Hinweis, den Finger zu zeigen auf diese Strukturen und dann die Absurditäten zu zeigen. Wenn ich diesen Druck, diese Rechenschaft nicht habe, wuchert das einfach.
Hast du den Clip gesehen mit den 14 Magic Money Computers? Er hat sich hingesetzt und gesagt, wir haben 14 Computer gefunden, die Zahlungen fahren lassen können, ohne das Geld von irgendwo zu nehmen. Also einfach nur gut zu schreiben, also quasi eigentlich die Bestätigung von einem MT, ja, dass der Staat einfach Geld per Dings, und ich glaube, dass das, und das ist natürlich jedem klar, dass das bescheuert ist und er redet dann darüber, um das klar zu machen, aber gleichzeitig tun sie sich halt nichts Gutes, indem sie auch oft Bullshit reden und verbreiten, weil man hat schnell mal was retweetet und dann ist das, was man retweetet, halt Bullshit.
Ja.
Und das ist dann ein gut wieder Feuer oder Öl auf das Feuer derer, die sagen, die sind doof, die wollen wir nicht.
Ja, das ist eine große Gefahr, nicht? Dieser Kulturkampf, sozusagen alles, was das Gegenteil ist von der Seite, die ich verachte, muss richtig sein und führt schon leider dazu, dass die Mehrzahl der völligen Falschnachrichten eher aus dem Nichts-Hauptstrombereich kommen. Also weil man schnell aus der Intuition heraus sagen, ja, das muss eigentlich so sein. Ja. Habe ich schon immer geahnt und dann schnell was verteilt und weiterleitet. Und dann natürlich einige ökonomische Widersprüche, nicht? Amerika könnte ein besserer Standort werden. Das ist für Europa nicht gut, potenzieller Abfluss, aber auch passt es nicht zusammen mit Trumps Ansage, den Dollar zu schwächen, um die Industriekraft Amerikas wieder zu stärken. Weil wenn es ein besserer Standard ist, heißt das zunächst, dass die Nachfrage nach Dollar-Assets wieder steigen würde und der Dollar relativen Aufwertungsdruck bekäme. Und das führt natürlich zur Marktungewissheit, dass es da etwas erratisch scheint. Nicht? Wie ernst gemeint ist der Protektionismus, wie ernst gemeint ist die Ansage, da ein Onshoring zu betreiben. Und das ist halt dieses grundlegende Dilemma des Privilegs, des exorbitanten Privilegs des Dollars, nicht, dass der Hauptexportgut eigentlich Dollar und Dollar-Assets sind. Und da habe ich sehr viele paradoxe Zusammenhänge, die ich jetzt nicht einfach in eine populistische Politik gießen kann.
Ist auch etwas, was ich noch nicht auflösen kann für mich. Ja. Also dass jetzt der amerikanische Finanzminister und der amerikanische Präsident, und ich sage ganz bewusst nicht Trump und besser nicht, sondern ich rede von deren Funktion auch, dass die sich hinsetzen und allen Ernstes sagen, ja, wir werden den US-Dollar als Weltreservewährung stärken und wir werden Stablecoins nutzen, um das zu tun. Mhm. Also das war vor 5 Wochen, war das noch eine verrückte Theorie und jetzt kommt das, das ist schon insane. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo es hinführt. Ja. Ich verstehe auch und ich sehe dann wiederum die europäische Abschottungspolitik mit dem digitalen Euro und dem ganzen Wahnsinn. Das verstehe ich alles. Aber alleine sozusagen, wie verrückt das alles ist, das reicht mir zum derzeitigen Zeitpunkt schon. Ich traue mir gar keine richtige Meinung dazu zu, ob das klappen wird oder nicht.
Naja, also solche Zeiten, die Umbruch- und vor allem Aufbruchphasen sind. Dinge kommen ans Licht und du siehst all diese Widersprüche, die da sind, sind immer schwierig, erfordern immer gewisse Flexibilität, Bereitschaft, sich schnell neu zu orientieren. Es kann sein, dass man sich in eine Sackgasse bewegt, jetzt auf die USA umzuorientieren. Die haben eben schon noch Reste eines Apparats, der dann manchmal ungemütlicher sein kann. Also viel ungemütlicher. Also wenn ich Berührungen habe mit Staatsbeamten in den USA, sind sie in der Regel ungemütlicher als mit österreichischen Beamten. Da hat sich eben schon ein Apparat mit einem gewissen Anspruch und zum Teil eben Leuten, die da ganz selbstverständlich dich wie einen Untertan behandeln, sich ergeben, dass das so schnell sich umformt, ist unklar, hat eben auch lange...
In Amerika.
In Amerika, ja.
Ja. Das ist natürlich der Vorteil, das ist wiederum die österreichische Gelassenheit, die du nicht hast. Das hat auch viel zu tun mit dem, die Amerikaner sind halt doch in erster Linie Protestanten, ne? So wie unsere Freunde in Deutschland.
Proletarisches Erbes, ja.
Das ist schon, ja, das glaube ich schon. Das ist schon so, eine Regel und die müssen wir erstmal umsetzen. Ja. Wenn wir die Regel nicht umsetzen, dann haben wir ein Problem. Ja. Deswegen setzen wir es jetzt um, auch wenn die Regel Bullshit ist.
Ja, so. Das heißt nämlich potenzielle Risiken im Leben, die ungut sein können. Aber sonst würde ich sagen, ja, relativ ist der Standard attraktiver geworden und ich schaue mir wieder aktiver an und bin schon interessiert in ein Portfolio von Standorten. Ich könnte sein, dass die USA eine Rolle spielen kann. Aber noch sind wir in der Phase der Ungewissheit, das abzuklären. Jetzt in der Erwartungshaltung würde ich sagen, das relative Rating geht rauf.
Vielleicht sollten wir eine Bitcoin-Rating-Agentur machen, wo wir nur Standorte raten aus Bitcoiner Sicht. Ja, das wäre sicher lustig. Da könnte man dann auch sagen, okay, Texas oder Colorado oder was auch immer. Jetzt nur ganz kurz zum Abschluss, damit wir es verstehen, weil da gibt es sicher viele Fragen. Dieses Projekt, das du da hast mit diesen Standorten, da geht es ja nicht nur um dich, sondern da geht es auch darum, dass du das anderen anbieten möchtest. Also kannst du uns da verraten, wo gibt es diese Standorte? Kann man da schon quasi sich mitmachen? Wo sind wir da? Weil du bist da immer ein bisschen vage.
Ja, da ist schon eine gewisse Privatsphäre ist
wichtig
für dieses Projekt. Und es beginnt auch nur mit meinem, ich möchte etwas und suche etwas und sehe dann schon, also welche Probleme das bringt und was der Hinderungsgrund ist, das individuell zu machen. Und das ist ein unternehmerischer Antrieb, das dann potenziell anderen zugänglich und verfügbar zu machen. Ich habe begonnen mit Standorten in konzentrischen Kreisen rund um Europa. Es gibt unglaubliche Hürden. Das eine ist mal so einen Standort zu finden, wo man in relativ guter Lage etwas Kleines Neues aufbauen kann, wo eine kritische Masse an Familien Platz finden kann und das nutzen kann als Art Refugium oder einen der Standorte dieser Multiflaggen-Theorie. Und da gibt es schon zwei europäische Standorte. Der eine wird schon bald fertig und jetzt bin ich auf der Suche nach weitergelegenen Standorten, eben eher auf den anderen Kontinenten. Aber der Grundintention war, sagen wir mal, um Europa, nicht weil sagen Europa das Zentrum der Welt ist, sondern weil es unser Zentrum ist, weil ja. unser Kulturraum ist, weil da die Kontakte, Familie, Freunde haben. Und deswegen bin ich auch in die Schweiz mal gegangen, sind Komfortlösungen nicht. Ja. Ich sage, die Schweiz ist so überragend, die Tendenz ist ja ähnlich.
Aber ich glaube, das ist ja genau das, was wir vorher beschrieben haben. Ja. Zuerst ist der Gedanke, ich würde gerne souveräner leben als Individuum, als Familie, und dann ist der erste Schritt. Ja. Und der erste Schritt ist ja nur sozusagen auszutesten, das Umsetzen. Der zweite Schritt wird dann schon leichter sein. Ja. Und der dritte, weißt du, ja. das denke ich mir.
Ja, ja. Und, ursprünglich dachte ich eben, dass Familien da eher mieten werden, auch weil so ein Bitcoiner eher mieten, aber ich sehe schon sozusagen einen Wunsch und ein Ideal, nicht mit etwas mit zu besitzen, also das gehört, dass man sich sagen, auch immer in dieselben Stand, dass das Seines, dass ja. das Deins ist in irgendeiner Form.
Ne? Deswegen mieten und, Familien, ja. machen Familien kein Carsharing. Ja. Das ist derselbe Grund, ja? Weil, ja, du, ja. weil du hast keine Lust, jedes Mal das ja. Fahrrad in den Kofferraum zu quetschen, ja. das soll da drin bleiben.
Ja, ja. Ja. Und individuell ist das eine furchtbar ineffiziente Sache. Ich habe aber schon gesehen, dass da in der Hauptgrund, warum Bitcoiner Bitcoin hergeben, ist ein Immobilienerwerb,
ja.
der mit einem Standort verbunden ist. Und ich habe jetzt auch, ich wusste immer und bin jetzt nochmal konsterniert, wie schrecklich diese Fiat-Welt ist. Wie also die Berührungen rund um Immobilien eben mit Banken, aber Behörden vor allem, mit allen Utilities und so weiter, was wie zombifiziert das alles ist und wie schlimm das in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt noch geworden ist. Deswegen kann ich nur jedem abraten, das zu tun. Ich verstehe aber sehr gute Intentionen. Wir wollen natürlich Standorte auch als unser eigen sehen, einen persönlichen Bezug aufbauen, mitgestalten daraus. Und das hat mich ein bisschen getrieben in die Richtung, überlegen, okay, gibt es da nicht bessere Formen? Und eine etwas bessere Form als das direkte Immobilieneigentum ist natürlich immer, du hast eine Rechtsperson, die die Immobilie hält und hast Anteile daran. Das kann man in einer Kondominiumform machen oder es ist wirklich ein Einzelobjekt. Und daraus kommend sehe ich natürlich die Berührungen und Problematiken dessen, dass es leider die Aktie als Inhaberpapier nicht mehr gibt. Ein Inhaberpapier ist etwas, das ich souverän halten kann, das ich übertragen kann. Das ist verschwunden aus der Welt aufgrund des Überwachungsdrucks und Reglementierungsdrucks. Schweiz ist noch einer der letzten Standorte, wo es nicht ein öffentliches Register gibt und sehen kann, wem gehört was, sondern dass noch eine rein anonyme, bilaterale Sache ist, eine Struktur, das führt zu vielen Problemen dann anderswo mit Banken und sonst wie, die das überhaupt nicht mehr verstehen, dass da nicht klar ersichtlich sein kann, wer da jetzt dahinter steckt und wer das finanziert, dass man alles überwachen und überprüfen.
Der Gigi hatte mal einen Gedanken vor langer Zeit, der mir immer im Kopf geblieben ist, gesagt, die Verbindung zwischen Konto und Namen und Identität ist auch eine Grundvoraussetzung für ein schuldenbasiertes ja. System. Mhm. Du musst schon wissen, wer dir was schuldet, um ja. im Notfall den suchen zu gehen, ja. während du, wenn du equity-based bist, mhm. kannst du theoretisch anonym bleiben.
Ja, ja. Und also das hat mich natürlich bewogen, jetzt weiter zu suchen. Gibt es irgendwelche Formen, wo ich Dinge, die ich als Features bei Bitcoin sehe, Dinge selbst souverän halten zu können, eine gewisse Pseudonymität diese Form digitaler Souveränität hinzubringen in Bereiche, die also mit Immobilieneigentum, Aktieneigentum oder anderen Assets zu tun haben. Und das hat mich eben zu dieser Layer-2-Technologie RGB geführt. Das ist etwas, ich sage, das hat bessere Trade-offs als die bisherigen Bitcoin-basierenden digitalen Asset-Strukturen, die natürlich kranken alle an gewissen Trade-offs. Ein großer Teil der Tokens, die wir gesehen haben, ist natürlich Krypto. Aber grundsätzlich kam das schon aus realen Problemen. Nicht der ICO-Hype kommt natürlich aus der Problematik des Kapitalzugangs für Ventures, der sagen, sehr beschränkt ist, reglementiert ist. Im Wesentlichen wirst du geschützt. Wenn du nicht reich genug bist, darfst du dich nicht beteiligen oder an bestimmten Dingen. Also all dieser absurde Schutz, die noch nicht reichen, davor zu schützen, reich zu werden. Mhm. Aber also dieses Grundbedürfnis war nicht real, ja, und das war nicht immer eine schlechte Intention, das zu finden. Da habe ich das Problem dass wenn das die Rechtsordnung noch nicht siehst, hast du eine Parallelwelt, die ein Orakelproblem hat. Nicht? Da habe ich zwar das digitale Asset, aber überhaupt keine Äquivalenz. Ja? Und der Markt hätte eher die Aktie neu erfunden, durfte aber aus regulatorischen Gründen nicht, weil das wären ja Securities. Und alles, was Security ist, muss sagen, hochreguliert sein. Insbesondere die USA haben da sagen, lange Zeit.
Aber jetzt rudern sie ja zurück.
Jetzt rudern sie zurück.
Ist das, hat das meiner Meinung nach damit zu tun, dass sie sagen, wir müssen da doch lockerer sein, was das betrifft? Ich war ja auch der Meinung, was sind Securities, aber vielleicht irre ich mich, ich bin ja auch kein Experte.
Ja. Na, also die große Lücke war die Utility-Token-Erfindung und das, was wir in Krypto verachten, diese schwachsinnigen White Papers mit ihren leeren Versprechen, irgendeine Utility nachzuweisen, kommt aus der Regulierung. Das war jetzt nicht die Intention der Leute, die sagen, okay, was ist der einfachste Weg, Geld aufzustellen und das zu machen für Projekte, die ich für gut halte. Mhm. Ja. Und das hat also zur Utility-Token-Explosion geführt, bis man irgendwie draufkam, okay, so Utility ist ein Schwachsinn, ich kann ja nicht hier einen Gutschein ausgeben für etwas, das noch gar nicht gibt. Was soll denn das? Das ist an sich Unsinn, okay, aber geschaffen aus der Regulierungssituation.
Und RGB ist quasi jetzt für dich eine Technologie. Wofür steht das?
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Mark Wallek und Ronald Stöfele, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/Bitcoin.
Really good Bitcoin oder really good for Bitcoin.
Ah, okay. Das kann man sich zumindest mal merken. Das ist nicht so technisch,
aber
okay?
Aber
das heißt, warum ist es really good for Bitcoin? Also jetzt erklärst du es noch abschließend, gib uns noch den Pitch, weil diese technischen Dinge sollen auch nicht zu kurz kommen.
Mhm. Es beruht eigentlich auf seinen schon alten Gedanken bei Bitcoin, diese Colored Coin Thematik.
Kann mich erinnern, also,
irgendwie ein bisschen eine Markierung da hineinfüge und dann nicht den gesamten komplexen Kontraktinhalt auf die Blockchain passe, sondern dass ich eine Verbindung schaffe zwischen UTXOs und Vertragsinhalten. Ja. Und RGB hat eben das Prinzip der Client-Side-Validation. Nur die Vertragsparteien haben diesen Vertragsinhalt, der ist aber festgekoppelt an UTXOs. Jede Statusänderung dieses Vertrags bedeutet eine UTXO-Verschiebung. Das heißt, ich habe die ganze Sicherheit von Bitcoin für Veränderungen, für Transaktionen. Es ist genau wie Bitcoin. Es geht darum, UTXOs zu signen und dieses Key-Management hinzukriegen. Ja, damit kann ich auch nachweisen natürlich, dass ich Vertragspartei bin. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, eine Schnittstelle zum Fiat-Rechtssystem zu haben, über Tokenisierungsstandards, die meistens eben auf die Kryptowelt angepasst sind, Smart Contracts zu haben, könnte das interessante Dinge ermöglichen, nicht? Weil Verträge sind interessant. Mhm. Ja. Bitcoin ist besser, weil es eine Null- oder Minimalvertrauensstruktur ist. Aber es gibt viel Interessantes, wenn ich sage, okay, ein bisschen Vertrauen riskiere ich wieder, wenn wir gemeinsam eine Unternehmung machen wollen.
Yeah.
Nicht? Das ist nicht Minimalvertrauen, das ist schon mehr. Ein bisschen Vertrauen riskiere ich, wenn ich sage, ja, ich will mir jetzt einen Standort haben und den bauen vielleicht mit einer anderen Familie, einer zweiten Familie, einer dritten Familie. Da habe ich Vertrauen, da habe ich Probleme. Eine gewisse Rechtssicherheit hat man dadurch, dass es Gerichte gibt, je nach Jurisdiktion. Sagt, okay, wenn die eine Familie jetzt spinnt oder wenn wir im Unternehmen feststellen, okay, du bist eigentlich ein Betrüger, ich bin ein Betrüger, nicht, gibt es irgendwie diese Absicherung und hoffentlich sagen, ja, man hat da Verträge, man kann vor Gericht gehen und das Gericht sagt, ja, wir sehen den Vertrag und wir sehen, dass diese Partei sich gegen diesen Vertrag verhalten hat, verstoßen hat. Und das ist wichtig.
Also
das
quasi ganz banal gesagt, Smart Contracts auf der Bitcoin.
Smart Blockchain. Contracts mit Verbindung Bitcoin-UTXOs, nicht auf der Bitcoin-Blockchain. Das okay. ist also ganz wichtig. Bitcoin war eben dieser wichtige Trade-off zu sagen.
Ja, okay.
Blockchain ist nur Dokumentation von UTXOs, Double Spend zu verhindern. Das ist eigentlich kein Träger, wo ich jetzt JPEGs on the Blockchain oder Bananas on the Blockchain mache. Das ist ein schlechter Trade-off, der macht es unsicherer. Ethereum ist deswegen unsicher, weil es also Turing vollständige Smart Contracts erlaubt und damit unglaubliche Attack-Vektoren ermöglicht.
Naja, heißt, Nordkorea sagt Dankeschön.
Ja, Nordkorea sagt Dankeschön, genau. Und also RGB, den du sagst, tu nichts an Bitcoin, verändere nichts an Bitcoin, aber es gibt trotzdem eine sehr geniale Möglichkeit, die Sicherheit und Resilienz von Bitcoin zu nutzen, ohne Bitcoin zu belasten, damit im Gegensatz zu BRC20 und ähnlichem, die sagen immer, so ein Trade-off sind, nicht, weil ich das ohne Blockchain sehr viele hineinhauen muss. Ich nutze Kryptografie, um eine sichere Verbindung zwischen UTXOs, echten Bitcoin-UTXOs zu machen und beliebig komplexen Vertragsinhalten, die natürlich jetzt anderswo gespeichert werden müssen, aber ich habe natürlich die Konkurrenz über Kryptografie und kann das feststellen und nur die Vertragsparteien halten das, laden sich diesen Kontraktinhalt runter und können jetzt aber sicher und für andere nachweisbar signieren, dass sich da was verändert, dass sie Vertragsparteien sind und dieser Vertragsinhalt kann jetzt sein, wir gründen eine Aktiengesellschaft und da soll so viele Aktien haben und du hast so viele und ich habe so viele. Das sind wichtige, relevante Strukturen in der Welt, nicht?
Aber quasi eine echte, ernstzunehmende Vertragslösung, um Dinge in der echten Welt zu tun, mit der Hilfe von Bitcoin. Aber, und das ist der Unterschied zu dem, was wir bis jetzt kennen von den Shitcoins, das ist zu sozusagen seriös und zu heikel, um es jetzt für irgendwelchen Blödsinn zu verwenden, sondern das würde erst eingesetzt werden, wenn man wirklich auch die Projekte dafür findet.
Ja, Blödsinn wird trotzdem gemacht. Ah, okay. Also auch bei RGB, wie bei allen Bitcoin Layer 2 Sachen, ist die Erstnachfrage immer, sind Blödsinn. Irgendwelche Asiaten, die irgendwelche Meme-Coins machen wollen und sagen, super, vielleicht kann ich sogar ein bisschen Bitcoin-Grift damit machen. Ja. Das ist aber nichts, das nachhaltig sein wird. Deswegen ist es nicht so interessant. Man muss auch jetzt nicht dagegen kämpfen. Das ist halt so. Leute wollen spielen mit neuen Dingen, glauben, das ist noch was. Vielleicht geht noch ein Meme-Coin darauf. Die probieren das halt aus. Ja.
Hast du gehört, wie viele Kryptowährungen das sind?
Ja, unglaubliche Millionen, nicht?
64 Millionen.
Ja. ja, das sage ich, wenn es so niederschwellig ist, man probiert halt aus und macht, da bleibt nichts davon, praktisch nichts davon. Und deswegen ist für mich jetzt also die interessante Frage, damit habe ich jetzt leider wieder mehr mit Recht zu tun und Anwälten zu tun, welche Lücken gibt es irgendwo auf der Welt, um bessere Assets zu schaffen? Und für mich ist ein besseres Asset etwas, das souverän ist, ein Inhaberpapier, das Deutsche ist ein bisschen blöd, Bearer Asset, Bearer Instrument, wir sagen, da brauche ich nicht die Zustimmung, es zu übertragen. Ich kann das Peer-to-Peer, diesen Vertragsinhalt, weil Verträge haben ja diese Essenz, wir haben uns geeinigt. Bitte lasst uns in Ruhe, wir haben uns das ausgemacht. Ich möchte, dass du jetzt mehr hast, als ich hatte. Wir haben uns das so ausgemacht. Ich will jetzt nicht irgendwo in eine zentrale Datenbank sagen, hallo, und die meisten Tokenisierungen, also ich war immer allergisch auf diesen Begriff, weil ich immer wusste, es ist eine Mogelpackung. Das ist immer aus regulatorischen Gründen eine zentralisierte Datenbank und den Token noch dazu. Aber die Wahrheit ist in der zentralisierten Datenbank, da brauche ich keinen Ledger oder sonst wer dezentral ist. Es ist nur ein Aufputz, es ist nur ein Fassadenschwindel. Ich bin noch zuversichtlich, dass es also Möglichkeiten gibt, die etwas besser sind. Vielleicht schaffe ich das Ideal nicht. Also aktuell ist es nicht möglich. Leider auch in El Salvador nicht möglich, obwohl die so stolz sind, dass sie jetzt digitale Assets ermöglichen. Es ist derselbe Unsinn wie überall anders. Ab Minimalsbeträgen musst du der Behörde Passdaten aller Tokenhalter übermitteln in der, per E-Mail oder so. Also völlig absurd. Völlig absurde Honeypots von Daten werden wieder erzeugt, weil ich muss ja regulieren, damit da kein Scam passiert. Das ist aber selber der größte Scam. Nicht? Mhm. Diese Art von KYC-Überwachung ist selber ein Scam, weil es ein Risiko bedeutet, weil es nicht das erreicht, was es tun soll. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten. Also ich glaube nur leider noch nicht wirklich Securities. Vielleicht in der Schweiz, da gibt es Möglichkeiten, ja, die sind auch sehr beschränkt und sehr überwachend und potenziell für andere alternative Assets, die Zwischenformen sein können und trotzdem interessante Use Cases bringen. Oft sind das eben, das ist Regulierungsarbitrage, es gibt Steuervorteile, es gibt weniger Überwachung für bestimmte Assets. Man sagt, ja, da muss man pragmatisch sein und zusammenwirken und hofft, dass wieder dieser Optimismus, da kommt was Neues dazu, da kommt was Neues dazu. Und irgendwann siehst du, ha, in der Jurisdiktion kann ich diese Möglichkeit mit der Möglichkeit verbinden und jetzt habe ich das, was ich eigentlich wollte, geschaffen, nämlich schon Bitcoin fruchtbar zu machen für reale Dinge, neue Dinge umzusetzen und die Vorteile, möglichst wenig der Vorteile aufzugeben von Bitcoin, dieser Souveränität. Und ich bin da Realist, ich glaube, in einer realen Wirtschaft ist eigentlich das Sparen ist ein Element. Es muss euch Kredite geben, es wird Kreditverträge geben. Ich hoffe, dass es mehr Peer-to-Peer-Kredite gibt, was euch Bitcoin grundsätzlich ermöglichen würde.
Habe ich ja, angesprochen.
Verbesserungen braucht. Ja. Die Infrastruktur muss noch wachsen. Es ist ein starker Wachstumsmarkt aktuell nicht. Das Bitcoin besichern Kredite. Ich mache es ja selbst, weil es ist eine klare Anwendung dafür gibt, warum man das machen soll.
Und eine Nachfrage auch. Deswegen habe ich dich auf Firefish angesprochen, die das eben auch umsetzen, Peer-to-Peer. Ja. Ist die Frage, wie entwickelt sich das? Ist auch die Frage, wie geht das weiter, wenn es mal in einen Bärmarkt geht, wenn es runtergeht. Aber derzeit ist die Nachfrage, glaube ich, ganz, ganz groß danach. Ja? Ja. Im Kleinen, also da kauft, glaube ich, noch keiner Immobilien drum. Es wahrscheinlich auch besser so, sondern da geht es um...
Nein, ja. Klar, werden schon Immobilien darum gekauft.
Ja, aber nicht bei den P2P-Krediten. Das glaube ich.
Das ist richtig.
Dafür ist das noch zu jung.
Kredite sind also viel zu kleine Tranchen, viel zu hohe Zinsen. Der Markt ist da noch nicht reif. Ein Aspekt sind wieder schon regulatorische Hemmnisse, die es noch teuer machen. Nicht? Ich habe also die beste Kreditlinie für Bitcoin, auch erstaunlich unattraktiv im Vergleich zu Fiat-Optionen. Ja. Und der Grund ist schon regulatorische Diskriminierung. Nicht?
Also von Bitcoin.
Bitcoin-besicherte Kredite werden wie unbesicherte Kredite behandelt. Das heißt, die Bank ist massiv eingeschränkt, das zu vergeben. Die meisten schrecken überhaupt zurück. Nicht? Die tun zwar so, es gibt einige Banken, die sich als Bitcoin-freundlich bezeichnen, aber in der Realität ist sofort die Compliance. Ja, das geht eigentlich nicht, das ist der Aufwand. Viel zu groß und da müsste der Zins so hoch sein.
Weil ja die Banken auch die Bitcoin wiederum nicht wirklich nutzen dürfen. Ja? Also das wird sich mit der Zeit einfach, da bin ich relativ zuversichtlich, dass sich das einfach immer weit stärker auflockern wird, weil einfach wenn dann die Amerikaner das entspannter sehen und sagen, naja, eigentlich schaut die US-Regierung hält es als Asset, warum muss ich das dann 100-200% überbesichern, wenn ich das als Asset halte, ist ja bescheuert. Ne? Ich glaube, die Rate bei Bitcoin, ich glaube, was ist das, Basel 3? Ne? Nicht alles, was aus der Schweiz kommt, ist gut. Ja? Ja. Ist bei Bitcoin 100% und bei allen anderen Assets 8%. Das ist ja komplett hirnrissig. Also, ja, und bitte prügelt mich jetzt nicht, wenn ich jetzt in diese Bankenregulierungsdinge reinzusteigen, ist jetzt nicht unbedingt, als Hobby nicht unbedingt attraktiv. Ja, also.
Ja, leider muss man damit zu tun haben. Ich habe es irgendwie als Aufgabe angenommen, aus diesem Erkenntnisdrang und Umsetzungsdrang und unternehmerischen Drang. Das sieht ja jeder, der irgendwie unternehmerisch aktiv ist. Hat man die Berührungen mit einer Welt, die immer zum effizienter und verrückter wird. Das
aber ich habe es gemerkt.
Mir viel Nerven.
Ich habe es dir jetzt angemerkt. Ich habe gesehen, als wir angefangen haben, über diese Dinge zu reden, wie ein Licht angegangen ist bei dir, weil da quasi hast du alles im Arbeitsspeicher gerade. Das ist gerade aktuell bei dir. Ich bin gespannt, was du erzählst, weil du bleibst da. Also das, was du jetzt gerade beschreibst, da redest du ja wirklich von Pionierarbeit im Sinne von erstmal überlegen, was könnte man machen, dann Anwendungsfälle suchen, dann Jurisdiktionen finden, wo das vielleicht möglich ist, du hast es gerade beschrieben. Das ist für die meisten Menschen weit weg von ihrer Lebensrealität, aber gleichzeitig braucht es Leute, die solche Dinge vorbereiten, ja, wie die Autoren von The Sovereign Individual sich vor 30 Jahren Gedanken gemacht haben über die Auswirkungen der Digitalisierung grundsätzlich, machen wir uns jetzt oder du dir jetzt Gedanken über die Auswirkungen der Digitalisierung praktisch. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich habe auch noch ein Geschenk für dich, ein analoges, ja. Den Bitcoin-Bären von Satoshis Brother als T-Shirt kannst du obsequ-mäßig ganz gut tragen, glaube ich.
Interessant.
Zug oder Zürich oder wo auch immer
du da rumtreibst. Also dieser Street-Gangster-Look gefällt mir nicht, aber mir gefällt, dass der Bär stoisch ist, nicht? Also so cool.
Genau.
Reinschaut und sagen, ja, das ist so der richtige Zugang auch im Bärenmarkt, diese stoische Ruhe potenziell zu haben.
Ich glaube, im Bärenmarkt
gibt
genau, mit Bärenmarkt hat er gar nichts zu tun. Du kannst doch auch der Pulli, den ich heute anhabe, ist von meinen Freunden bei Social Spread auch mit dem Mod natürlich reinhauen. 5% günstiger für alle. Mein Lieber, danke, dass du da warst. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ich wünsche dir wie immer alles Gute für die nächsten Schritte und ich freue mich schon auf das nächste Update, das du mir geben kannst, wenn die nächsten Schritte gegangen sind.
Super, danke.
Sagst du uns noch, wo finden wir dich? Wo treibst du dich rum? Swiss Bitcoin-Konferenz, da sehen wir uns.
Ja, in Kreuzlingen bin ich dabei. BTC Prague bin ich natürlich dabei.
Super.
Das sind, glaube ich, die nächsten zwei.
Ja. Und weißt du, was völlig überraschend ist? Bei beiden Konferenzen kannst du mit dem Code, was Bitcoin bringt, deine Tickets auch günstiger holen. Ich sag's nur, weil ich bin auch dabei, ich freue mich drauf, wir sehen uns, ich sehe euch alle, die euch eure Tickets holt für Kreuzlingen Ende April, möchte ich das Falsches sagen, Ende April und Prag dann im Juni, die beiden größten Konferenzen vor dem Sommer und dann haben wir noch Ingolstadt im Herbst, das sind so meine Konferenzen, auf die ich komme und natürlich Bitcoin Burgenland, im Mai bin ich auch dort, freue ich mich, da kommt der Peter Kotosek. Ja, Rahim, ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Dir und deiner Familie. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Es ist immer spannend, mit dir zu reden und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.